Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 4, die Verse 7 und 8. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge, so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet, vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sünden Menge. Am vergangenen Sonntag haben wir noch einmal auf die Wichtigkeit der biblischen Lehre von der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus hingewiesen. Leider ist diese Botschaft, die am Anfang unter den ersten Christen so lebendig war, mit der Zeit immer mehr in den Hintergrund gelangt. Dann aber auf der anderen Seite auch in spekulativer Weise dargestellt worden, sodass sie hier und dort in Misskredit geraten ist, dann zu schweigen vom Spott, den sie sich von Seiten der Gegner des christlichen Glaubens gefallen lassen musste. Alle zentralen Wahrheiten des Evangeliums sind immer wieder heiß umkämpft worden, wobei der Satan mal von dieser, mal von der anderen Seite angegriffen hat, wie es so seine Weise ist. Wir wollen uns nicht beeinflussen lassen, wir wollen uns nicht verwirren lassen, sondern durch Gottes Gnade an den entscheidenden Aussagen und Linien des prophetischen Wortes festhalten, wie sie uns in der Bibel bezeugt werden. In Randfragen des prophetischen Wortes wollen wir uns eine demütige Gesinnung in Christus bewahren und unsere Erkenntnis nicht absolut setzen. Bleiben wir festgegründet in Christus und seinem vollbrachten Heil, so wird unser Herr uns durch diese letzte Zeit, die ja immer antichristlicher wird, zum Ziel, zur Vollendung führen. In Christus sind wir versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, erkauft mit seinem kostbaren Blut. Wir sind für immer sein Eigentum und niemand und nichts in dieser Welt kann uns aus seiner allmächtigen Hand reißen. Das schließt, wie wir auch in unserem Text sehen, bestimmte Ermahnungen, die zugleich auch immer vom Evangelium her Ermutigungen sind, nicht aus. So werden wir hier angesichts der Botschaft, dass das Ende aller Dinge, das Ziel aller Dinge nahe herbeigekommen ist, dazu aufgefordert, besonnen zu sein und nüchtern zum Gebet. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge, so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Über das Wort Besonnenheit haben wir bereits nachgedacht. Heute geht es um die Ermahnung, seid nüchtern zum Gebet. Was meint der Apostel Paulus, der Apostel Petrus damit? Offensichtlich spricht Petrus hier einen Bereich unseres christlichen Lebens an, der in der letzten Zeit besonders gefährdet ist, nämlich das Gebet. Jemand zitiert einen Gottesmann, der sich so geäußert hat: Wir alle haben die Sünde des Gebetsversäumnisses begangen und sollten zu uns selbst sagen, du bist der Mensch. Wir alle haben uns in der einen oder anderen Weise hierin schuldig gemacht. Wir alle haben dem Gebet nicht immer die Bedeutung beigemessen, die es nach dem Willen Gottes in unserem Glaubensleben haben sollte. Darunter wollen wir uns beugen. Zwar müssen wir uns sehr davor hüten, aus unserem Gebet eine fromme Leistung zu machen, die von Gott dementsprechend belohnt wird, mit Segen belohnt wird. Auch wenn wir den ganzen Tag über beten würden, wäre das nicht unsere Gerechtigkeit vor Gott. Das ist ganz wichtig, ne? dass wir das nie aus den Augen verlieren. Auch das Gebet, alles, was wir praktizieren in der Nachfolge Jesu, ist nicht unsere Gerechtigkeit vor Gott. Unsere Gerechtigkeit haben wir ausschließlich in Christus selbst, in dem, was er getan hat. Wenn wir aber nun durch den Glauben vor Gott gerecht sind in Christus Jesus, dann wollen wir uns auch immer wieder zum Gebet ermutigen lassen, ohne dass wir dabei unter einen Druck geraten, als stünden wir noch unter Gesetz, unter der Herrschaft des Gesetzes. Das Wort nüchtern hat es uns hier in diesem Text besonders angetan. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Was heißt das? Nüchtern sein zum Gebet. Von Victor Hugo, einem Humanisten, der in der Politik tätig war und sich auch als Schriftsteller einen großen Ruhm erworben hat, ist der Ausspruch bekannt: Es gibt nur zwei Arten von Menschen in dieser Welt. Die einen leben in der Finsternis und die anderen im Licht. Und unser Ziel ist es, die Zahl derer, die im Finstern leben, zu vermindern und die Zahl derer, die im Licht leben, zu vermehren. Unter denen, die in der Finsternis leben, versteht er diejenigen, die sich im sozialen Elend befinden. Unter den anderen, die im Licht leben, die Begüterten, denen es gut oder mehr als gut geht. Nun erinnert uns diese Aussage von diesem Mann an etwas, was wir aus der Bibel, von der Bibel her kennen. Wir Christen unterscheiden ja auch zwischen Licht und Finsternis, zwischen denen, die in der Finsternis leben und denen, die im Licht wandeln. Aber wir verstehen eben darunter etwas grundsätzlich anderes. Das bedeutet nicht, dass uns das Elend der Armen nicht am Herzen liegt. Es gibt unendlich viel soziale Not, Ungerechtigkeit, Armut, auch oftmals als Folge von Krieg, von Seuchen und dergleichen. Unvorstellbares Leid, und wir alle wissen es aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, einigermaßen gesund zu sein, keine Schmerzen zu haben oder nicht an einer bösartigen Krankheit zu leiden. Wir alle wissen, wie das ist mit der Gesundheit. Wir schätzen die Gesundheit sehr hoch ein, ja, überhaupt. Auch wenn wir nicht in der finanziellen Enge sind, ja, wie es einige unter uns schon einmal ganz praktisch und hautnah erlebt haben, ja. Es ist wunderbar, wenn solcher Menschen gedacht wird, und echte Christen haben in der Vergangenheit im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder gerade auch der sozial Elenden gedacht, haben für sie gesorgt. Wir lesen das bereits in der Apostelgeschichte. Und doch ist das für uns nicht die Hauptsache. In der Hauptsache geht es uns um Menschen, die im Lichte des Evangeliums leben auf der einen Seite und um solche, die in der Gottesferne sich befinden, im Elend der Gottesferne, in der Finsternis. Solche, die in der christuslosen Finsternis wandeln, bezeichnet Paulus im 1. Thessalonicher Brief als betrunken, und die anderen, die mit Christus im Licht wandeln, bezeichnet er als nüchtern. Ich lese aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, dazu einige Verse. Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es besteht keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen wie die Wehen einer schwangeren Frau und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, er wendet sich also an die Gemeinde, an die Gemeinde Jesu, an die Glaubensgeschwister, ihr aber, liebe Brüder, ihr seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und, jetzt kommt dieser Begriff, den Petrus hier auch gebraucht, lasst uns nüchtern sein. Denn die schlafen des Nachts und die betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir zugleich mit ihm leben. Charakteristisch für diese Kinder des Lichtes, die ausschließlich von der Gnade Gottes in Christus leben, ist unter anderem, dass sie, wie Petrus es hier sagt, nüchtern sind zum Gebet. Gebet ist tatsächlich der wichtigste Dienst eines Christen, wichtiger als alle anderen Aktivitäten. Dieser Dienst hat absolute Priorität. Nirgendwo zeigt sich unsere Abhängigkeit von Gott mehr als durch das Gebet. Der Satz, jetzt hilft nur noch beten, will doch sagen, jetzt sind wir mit unserem Latein am Ende. Wenn Gott jetzt nicht eingreift, ist alles zu spät. Es ist das genaue Gegenteil von der schrecklich überheblichen Art, die sagt, wir schaffen das. Es heißt, nicht mehr mit Gottes Hilfe können wir das schaffen. Geschweige denn, dass man Gott allein die Ehre gibt und bekennt, nur Gott allein kann uns in dieser Situation helfen. Nur er weiß auch, was wir zu tun haben. Und das ist die Hybris des Menschen, sein angestammter Hochmut, dem über kurz oder lang nichts anderes folgt als Gottes gerechtes Gericht. Für den gottlosen Menschen, für den Menschen ohne Christus, ist Gebet eine Zeitverschwendung, die lediglich noch am Rande von formaler, pflichtgetreuer Bedeutung ist. Im Grunde genommen eine unnüchterne Betätigung, wenn man davon die entscheidende Hilfe abhängig macht. Was wir also als nüchtern bezeichnen, was die Schrift als nüchtern bezeichnet, ist in den Augen der Welt unnüchtern. Kann gar nicht anders sein. Sie hat kein Verständnis dafür, dass Menschen sich an Gott anklammern und ihm allein vertrauen im Blick auf all das, was ihr Leben ausmacht. Letztlich ist es immer doch der Mensch, der es schafft. Und wenn es dann gelingt, und ich gehe davon aus, dass das auch in der gegenwärtigen Krise der Fall sein wird, dass wir irgendwann aus dieser Krise herauskommen werden, damit rechne ich persönlich, davon gehe ich aus, dann wird das Gericht, das kommen wird, über kurz oder lang umso schlimmer sein. Umso schlimmer sein. Wie Luther sagt, es wird ein wüstes Ende mit ihnen nehmen und wird gar ein saurer Senf aufgehen, wenn sie nun ihren Honig ausgesät haben. Denn weil sie Gott nicht fürchten in seinen Gerichten und Werken und sich nicht demütigen, lässt er sie getrost so anlaufen, in Klammern füge ich einmal hinzu, er lässt es ihnen durchaus auch gelingen, ja? lässt er sie getrost so anlaufen, dass sie Glücks und Sieges die Fülle haben und macht sie so zu Narren in ihrer Klugheit und Gutdünkel, dass sie ihre Sünde voll machen und sich verstocken, bis das Stündlein kommt, Gottes Stündlein, dass er mit ihnen umgehe wie mit den Babyloniern und allen Tyrannen. Nun, für uns als Gemeinde Jesu ist das Gebet eine absolute Nüchternheit. Nur der Beter ist nüchtern. Warum? Nun, weil er die Dinge von Gott her beurteilt und sie so sieht, wie sie in Wirklichkeit sind. Ein Betrunkener tut manchmal unsinnige Dinge. Er hat keinen Blick mehr für die Wirklichkeit. Wir haben einen Blick, durch Gottes Gnade, einen Blick für die Wirklichkeit, die in Gott ist und uns geoffenbart ist in der Heiligen Schrift, im Wort Gottes. Und da merken wir, wie wichtig der Bezug ist beim Beten für das Gebet zum Wort Gottes. Wenn wir gesagt haben, dass das Gebet absolute Priorität hat in unserem Glaubensleben, dann müssen wir eine Einschränkung machen. Noch wichtiger ist die Betrachtung des Wortes Gottes. Und das hängt eben damit zusammen, dass alles in unserem Glaubensleben, besonders auch das Gebet, wenn wir jetzt einmal das herausstreichen, dass alles in unserem Glaubensleben abhängig ist von unserem Verhältnis zum Wort Gottes, abhängig ist vom Wort Gottes selbst. So wird das Gebet gespeist durch das Wort Gottes. Es wird genährt vom Wort Gottes. Wahre Beter waren immer solche, die vertraut waren mit Gottes Wort. Unser Herr Jesus macht seine Jünger darauf aufmerksam, wenn er sagt in Johannes Kapitel 15, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Hier sehen wir den Bezug zum Wort Gottes, des Gebetes zum Wort Gottes. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte, die Worte Christi, die Worte, die wir haben in der Heiligen Schrift, in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Wunderbare Verheißung, die der Herr seinen Jüngern mit auf den Weg gibt. Einer unserer Lehrer erzählte aus seiner Seelsorgearbeit beim Schwarzen Kreuz, das ist Gefangenenseelsorge, das gibt es in Celle. Celle ist eine Stadt. Wie sich ein Gefangener auf seine Gebete verließ, und ihm sagte er klipp und klar, jetzt hören Sie endlich auf zu beten. Fangen Sie einmal an, die Bibel zu lesen. Und alle unsere Gebete, das müssen wir uns einfach sagen lassen, ob es uns gefällt oder nicht, wenn sie nicht in Gottes Wort gegründet sind, wenn wir keine Verheißung haben, dann sind sie, ja, ich würde nicht so sagen, vergeblich gebetet, denn Gott erhört auch manche Gebete, die nicht gegründet sind im Wort Gottes, ja, das tut er auch. Aber grundsätzlich ist es so, alle unsere Gebete haben im Grunde genommen keine Verheißung, wenn sie sich nicht auf Gottes Wort gründen und stützen. Nüchtern sein zum Gebet heißt also, wortorientiert zu beten. Das wollen wir uns mal merken. Nüchtern sein zum Gebet heißt, wortorientiert zu beten. Das ist auch für unsere Gebetspraxis wichtig, dass wir zwischendurch, während wir beten, uns immer wieder mal erinnern an ein Gotteswort, Das verleiht unserem Gebet, unserer Zuversicht und Kraft, dass wir auch damit rechnen können, dass Gott unsere Gebete erhört. Es ist wichtig, dass wir das so praktizieren in unserem persönlichen Gebetsleben. Immer wieder mal eine Verheißung vor Gott geltend machen. Immer mal vom Wort Gottes her eine Begründung für unser Gebet, für unsere Bitten und für unseren Dank äußern. Das Wort Gottes zeigt uns die Wirklichkeit, wie sie vor Gott ist. Und das ist entscheidend. Wie können wir uns dem Thron der Gnade Gottes, dem Thron der Gnade nahen, angesichts unserer Unwürdigkeit, angesichts der Tatsache, dass wir durch und durch Sünder sind von Natur aus und es auch in uns selbst bleiben, auch als Gläubige? Wie können wir uns dem Thron der Gnade nahen und Gott unseren Dank, unsere Anbetung, unsere Bitten bringen, wenn wir nicht glauben, dass die Wirklichkeit vor Gott die ist, dass wir gerecht sind in Christus Jesus, trotz unserer Sündhaftigkeit? Das wird uns bezeugt im Wort Gottes. Hier wird es uns bezeugt, dass wir trotz unserer Sündhaftigkeit ständig gerecht sind vor Gott. Selbst da, wo wir versagen, tut das der Gerechtigkeit vor Gott in Christus Jesus keinen Abbruch. Brauchen wir also immer wieder die Unterweisung vom Wort Gottes für das, im Blick auf das, was Wirklichkeit ist vor Gott? Oder denken wir an die antichristliche Entwicklung in unserer Zeit? Ja, da kann einem Angst und Bange werden. Und da ist es ganz wichtig, dass wir die Realität sehen, vor Gott und in Gott, in Christus Jesus. Und das bedeutet, dass Jesus der Sieger ist. So finden wir es am Anfang der Offenbarung des Johannes. Das ist ganz wichtig, dass das am Eingang der Offenbarung, in der ja auch vieles von diesen antichristlichen Entwicklungen zu lesen ist, dass das hier ausgesagt wird, dass der Herr Jesus sich vorstellt als der, dessen Augen wie eine Feuerflamme sind, dessen Füße wie Golderz sind, das im Ofen glüht, und dessen Stimme wie großes Wasserrauschen ist. Also hier wird etwas offenbar von der Macht und der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus, von dem Sieg, den er längst errungen hat am Kreuz auf Golgatha, der am Ende der Zeit offenbar werden wird. Wenn wir das nicht wüssten, müsste uns angesichts der schrecklichen Entwicklungen in der letzten Zeit, müsste es uns Angst und Bange werden. Aber so dürfen wir getrost sein. Dürfen wir jetzt schon den Sieg Jesu rühmen über alles antichristliche Wesen in dieser Welt, über alles, was noch kommen wird. Dass Gott seine Gemeinde zum Ziel ewiger Herrlichkeit führen wird. Mitten hindurch, durch all das Notvolle unserer Zeit. Es ist doch herrlich, dass Gott seine Wirklichkeit offenbart in seinem Wort. Von daher dürfen wir danken, preisen, loben und auch bitten. Wie wichtig ist das, dass wir im Wort Gottes, in der Offenbarung Gottes gegründet sind. Es handelt sich um eine Wirklichkeit, die dem, was wir empfinden, was wir sehen und erfahren, ganz entgegengesetzt ist. Dem, was wir von Natur aus in uns tragen. Ja, das macht die Sache ja für uns oftmals so schwierig. Ne? Da sehen wir die Dinge vor Augen und sollen nun an eine Wirklichkeit glauben, die wir nicht sehen, nicht fühlen, nicht schmecken, nicht empfinden können, nicht erfahren im Augenblick. Da heißt es, festzuhalten an der Wirklichkeit Gottes in Christus, wie sie uns im Wort Gottes bezeugt ist, und unseren Vater im Himmel immer besser kennenzulernen. Gott als unseren Vater, der gerne bereit ist zu geben, immer gerne, immer willig ist zu geben, der darauf wartet, dass wir kommen, der viel lieber bereit ist, uns zu geben, als wir dazu bereit sind, ihn zu bitten. Und zwar ihn besser kennenzulernen. Das ist wichtig für uns, wenn wir nüchtern sein wollen zum Gebet und damit rechnen wollen, dass Gott unsere Gebete erhört. Er ist nicht der ungerechte Richter, wie der, den der Herr Jesus im Gleichnis von der bittenden Witwe erwähnt, den man zwingen müsste, uns was zu geben. Gott ist immer willig, immer wach. Im Alten Testament lesen wir, dass Gott vor Abraham stehen bleibt. In den meisten Übersetzungen heißt es, Abraham blieb vor Gott stehen. Nein, nein. Gott blieb vor Abraham stehen. Warum? Er sagt, Abraham, hast du was auf dem Herzen? Hast du eine Bitte auf dem Herzen? Gibt es etwas, worum du mich jetzt bitten willst? So steht der Herr vor dir und fragt dich, hast du nicht was zu bitten? Ich bin so gerne bereit, dir aus der Not herauszuhelfen, so gerne bereit, deine Gebete zu erhören. Hast du etwas, was du auf dem Herzen hast, was du mir bringen willst? Ja, wunderbar, dass wir solch einen himmlischen Vater haben, der sich darüber freut, dass seine Kinder zu ihm kommen und ihm vertrauen und ihm ihre Anliegen bringen und nicht ihr Vertrauen setzen auf alles Mögliche in dieser Welt. Doch herrlich, einen solchen Gott zu haben. Und deshalb ist das Vater unser so wichtig. Ne? Unser Vater im Himmel. Und dann geht es darum, dass die Prioritäten richtig gesetzt werden. In den geistlichen Bahnen dieses Vaterunsers zu beten. Da geht zunächst einmal darum, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Da geht es um Gott, um seine Anliegen. Ihr Lieben, das ist so wichtig, ne? Das gehört auch mit zur Realität, zur Wirklichkeit, dass es um die Anliegen Gottes geht, um seine Verherrlichung. Wir alle, um es noch einmal zu sagen, wissen, wie wertvoll die Gesundheit ist. Aber das darf nicht unser erstes Anliegen sein. Und wenn wir um Gesundheit beten und wenn es dem Herrn gefällt, wenn es seinem Plan entspricht, dass er uns wieder gesund macht oder uns Linderung schenkt, dann sollte das geschehen, diese Bitte geschehen unter dem Vorzeichen der Verherrlichung Gottes. Gott will sich darin verherrlichen, seine Liebe offenbaren, seine Gnade, seine Fürsorge uns gegenüber. Dann aber, wenn wir die Wirklichkeit Gottes sehen, mehr und mehr, durch sein Wort, in seinem Wort, dann dürfen wir Großes von Gott erwarten, ihr Lieben. Dann dürfen wir sogar Unmögliches von Gott erwarten. Nüchtern sein zum Gebet heißt nicht, dass wir nichts Besonderes mehr erwarten von Gott. Man muss nüchtern sein, man darf nicht zu viel erwarten von Gott. Nein, nein, das ist damit nicht gemeint. Dann wäre ein Abraham unnüchtern gewesen, ja? Denn er erwartete etwas von Gott, was menschlich gesehen unmöglich war. Aber er hielt fest an der Verheißung Gottes, er glaubte dem Wort Gottes. Und Gott steht zu seinen Verheißungen, er steht zu seinem Wort. Abraham hatte sich das nicht selbst ausgedacht, ja? Dass er in seinem Alter noch einen Sohn haben sollte. Das hatte Abraham sich nicht selbst ausgedacht, sondern das war die Verheißung Gottes, das war sein Wort, das war Gottes Wort. Darauf gründete sich der Glaube Abrahams und er erwartete Großes. Und ihr Lieben, wenn wir beten für unsere Angehörigen und auch für andere Menschen, dass sie zum Glauben kommen, dann erwarten wir etwas Unmögliches. Das ist unmöglich. Ein Mensch ohne Christus ist geistlich tot. Wer sollte ihn lebendig machen? Du kannst ihn nicht lebendig machen, ich kann ihn nicht lebendig machen, niemand von uns kann ihn lebendig machen. Er kann sich auch nicht selbst lebendig machen. Er ist tot in Sünden und Übertretung, so nennt das die Bibel. Geistlich tot, abgeschnitten vom Leben aus Gott. Ausgeklammert aus der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Ja, wer kann ihn dann lebendig machen? Wer kann ihn dann bekehren? Wer kann ihn dann zum Glauben bringen? Das kann nur Gott. Wenn wir also beten darum, dann beten wir um etwas menschlich gesehen Unmögliches. Sollten wir damit nicht rechnen, dass Gott solche Wunder tut, auch noch in unserer Zeit? An dem einen oder anderen, für den wir inständig beten im Namen Jesu. Auch Luther, um auf den Reformationstag von gestern Bezug zu nehmen, auch Luther rechnete im Grunde genommen mit etwas Unmöglichem. Dem römisch-katholischen Klerus die Stirn zu bieten, als einfacher Mensch, wenn er auch Doktor der Theologie war, war eine Unmöglichkeit. Und wir haben es schon gehört, Luther stand ganz alleine da. Ne? Er hatte wohl solche, die ihn unterstützten, die ihm wohlgesonnen waren, aber im Grunde genommen musste er diesen Kampf ganz alleine durchkämpfen. Ne? Da stand er nun, hilflos, ohnmächtig. Und aus einem Gebet von ihm in Worms, bevor er vor dem Reichstag erscheinen musste, heißt es wie folgt: Ach Herr, o du mein Gott, stehe mir bei gegen aller Welt Vernunft und Weisheit. Tue du es, du musst es tun, du allein. Ist es doch nicht meine Sache, sondern deine Sache. Und deine Sache, die kannst nur du auch durchführen. Nur du, kein anderer. Das war aus dem Gebet Luthers. Und wir merken also hier seine ganze Ohnmacht und Hilflosigkeit, aber wie er damit rechnet, dass der allmächtige Gott ihm nun beistehen würde durch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes, das Unmögliche möglich machen würde. Luther hatte sich das ja nicht selbst ausgedacht, ihr Lieben. Das ist immer sehr wichtig. Ne? Wir brauchen ein Wort aus der Heiligen Schrift für unser Gebet, für unsere Bitte, für unser Danken und so weiter. Und wenn wir an irgendeinem Platz stehen und irgendeine Aufgabe wahrnehmen im Reiche Gottes, wo auch immer, draußen in der Welt oder hier innerhalb unserer Schar, dann immer nur als solche, die sich das nicht selbst ausgesucht haben. Das ist entscheidend wichtig. Luther hat sich diesen Kampf, diese Auseinandersetzung nicht selbst ausgesucht. Und auch wir möchten uns manchmal gerne zurückziehen. Luther sagt auch, ich hätte gerne auch ein gutes, angenehmes Leben gehabt. Ja? Aber Gott hat es so gewollt. Um mal mit einem alten Bruder zu sprechen, der zu sagen pflegte, Gott drückt uns da hinein. Gott hat Luther da hineingedrückt, er wollte das gar nicht. Und wir wollen das auch manchmal gar nicht. Diese unseligen Auseinandersetzungen und Streitigkeiten im Blick auf die biblische Lehre, gestern noch mit einem Bruder von auswärts gesprochen, da ging es um die Erwählungslehre. Kein Verständnis dafür, keine Ahnung davon. Was Luther so wichtig war, war ja nicht der Ablass und die Marienverehrung oder Bilder irgendwo, Heiligen Bilder, sondern was Luther wichtig war im Kern, war die Lehre vom unfreien Willen. Was vermag Gott und was vermag der Mensch? Das war es, was für Luther wichtig war. Und er schreibt dem Erasmus von Rotterdam, du Erasmus, der ja ganz anderer Meinung war, aber du Erasmus, du hast als einziger erkannt, worum es mir wirklich zu tun ist, nämlich um den Kern des Evangeliums. Hat der Mensch noch etwas oder hat er nichts mehr? Hat er einen freien Willen oder hat er keinen mehr? In dieser Auseinandersetzung wurde Luther hineingedrückt und wir werden in solche Auseinandersetzungen auch in unserer Zeit hineingedrückt, ob wir wollen oder nicht, ob uns das gefällt oder nicht, ob wir lieber ein gemütlicheres Leben hätten oder nicht. Ne? Wenn nur der Herr verherrlicht wird, das ist wichtig. Ja? Also, Gottes Wort ist ganz, ganz entscheidend wichtig für unser Gebetsleben. Beten wir darüber hinaus, ist das nichts anderes als unnüchternes Beten, um nicht zu sagen Schwärmerei. Es kann natürlich auch sein, dass wir nicht genau wissen, was Gott vorhat. Ne? Wenn es also um ein Erfülltsein geht mit dem Geist Gottes, mit dem Geist der Liebe, dann brauche ich nicht zu beten, Herr, wenn es dein Wille ist. Es ist ein Wille, dass ich erfüllt werde mit der Liebe Christi. Es ist ein Wille. Dann darf ich im Glauben darum beten. Brauche ich nicht zu sagen, wenn es dein Wille ist. Aber es gibt Dinge, wo ich einfach sagen muss, Herr, wenn es dein Wille ist und es dich verherrlicht, dann. Ja? Gut, das ist recht. Aber wir wollen uns davor hüten, irgendwie über das Wort Gottes hinaus etwas von Gott zu erwarten, was völlig neben der Spur ist. Zu betonen brauche ich nicht, dass nüchternes Gebet nicht leidenschaftsloses Gebet ist. Auch Predigen ist nicht leidenschaftsloses. Manchmal verläuft es in ruhigerem Fahrwasser, manchmal auch emotional etwas heftiger, so ist es auch mit unserem Gebet. Wir sind nicht immer in derselben Gemütsverfassung und Stimmung, aber es sollte uns auch ernst sein. In Christus Jesus sollte es uns ernst sein, damit zu rechnen, dass Gott unsere Gebete doch auch erhört. Davon hängt ja Entscheidendes ab, zum Bau des Reiches Gottes. Wir kommen zum Schluss. Ganz entscheidend wichtig ist, dass wir im Namen Jesu beten. Nüchternes Beten bedeutet, im Namen Jesu zu beten. Wir stützen uns im Gebet nicht auf uns selbst, nicht auf unsere Frömmigkeit, nicht auf unseren Gehorsam, sondern einzig und allein auf das vollbrachte Erlösungswerk Christi. Ganz egal, ob wir gehorsam waren oder versagt haben, leider versagt haben, muss ich sagen. Wir haben immer wieder Grund, uns tief zu beugen vor Gott. Aber dennoch ist auch unser Gehorsam nicht Grundlage für unser Gebetsleben. Das wäre unnüchtern. Unser Gehorsam ist immer unvollkommen. Ne? Wäre unnüchtern. Nein, nüchterne Grundlage für unser Gebetsleben ist der Name Jesu. In dem haben wir das ganze volle Evangelium. Ausschließlich das Blut Jesu, ausschließlich die Gnade Jesu. Das heißt nüchtern sein zum Gebet. Der Geist des Gebetes ist der Geist der Gnade, ihr Lieben. Wo lesen wir das? Das lesen wir im Propheten Sacharja. Am Ende der Zeit wird ausgegossen über Israel der Geist der Gnade und des Gebetes. Gehört immer zusammen. Der Geist der Gnade ist ein Geist des Gebetes und der Geist des Gebetes ist ein Geist der Gnade. Das kann man nicht voneinander trennen. Wir sprachen eingangs von der schrecklichen Möglichkeit, auch aus unserem Gebet eine Gerechtigkeit vor Gott zu machen. Aus allem können wir eine fromme Leistung machen, aus allem. Da gibt es nichts, was da ausgeklammert wäre. Ne? Auch aus dem Gebet haben wir schon darauf hingewiesen. Und mir wäre es lieber, ihr Lieben, mir wäre es lieber, ihr würdet weniger beten, aber in den wenigen Gebeten euch allein auf die Gnade Jesu stützen, als viel zu beten und daraus eine fromme Leistung zu machen, auf die ihr euer Vertrauen setzt. Aber warum sollte nicht beides möglich sein? Ne? Warum sollte nicht ein tieferes Verwurzeltsein in der Gnade Jesu möglich sein? Und gleichzeitig ein vermehrtes Gebetsleben. Warum sollten wir dann nicht auf dieser Grundlage auch unserem Gebetsleben mehr Zeit einräumen? Gilt für unser stilles Kämmerlein, gilt auch für das gemeinsame Gebet. Darüber hinaus werden wir, wenn wir die Pflichten unseres alltäglichen Lebens unter dem Vorzeichen der Gnade Jesu wahrnehmen, also im Namen Jesu, sie tun, weil Gottes will, durch ihn und zu seiner Verherrlichung, dann wird auch immer wieder zwischendurch einmal ein Gebet zu Gott emporsteigen. Mittendrin, im Alltag. Ein Seufzer vielleicht nur, ein Dankgebet für eine Begegnung, die wir gerade gehabt haben, für etwas, was uns gerade gelungen ist. Eine Bitte, Herr, erbarm dich, lass mich jetzt in dieser Begegnung weise sprechen und mit dem anderen in Liebe umgehen, das alles fällt unter den Begriff des Gebetes. Das ist auch gemeint mit dem, was Paulus sagt, betet ohne Unterlass. Wir können nicht den ganzen Tag zu Hause auf den Knien liegen oder in sonst einer Gebetsstellung uns befinden und beten. Betet ohne Unterlass, das ist der Geist des Gebetes, der uns erfüllt, auch im alltäglichen Leben. Ja, der Geist der Gnade und des Gebetes. Eigene und fremde Not. Ne? Wenn du deinen Nachbarn begegnest, im Hausflur, warum solltest du nicht sagen, Herr, segne ihn. Oder hab Dank für ihn. Dank für das gute Verhältnis. Oder wenn das Verhältnis nicht so gut ist. Herr, erbarm dich, dass das wieder in Ordnung kommt. Warum denn nicht? Ja? In den Begegnungen, die wir haben im alltäglichen Leben. Beten wir unter der Gnade, dann sind wir von allem Druck befreit. Wer als Christ betet, als stünde er noch unter der Herrschaft des Gesetzes, dann wird Beten zu einer mühsamen Pflichterfüllung. Ja? Und ständig läufst du mit einem schlechten Gewissen herum, weil du zu wenig gebetet hast. Oder wenn du mal wieder einen Appell hörst, von der Kanzel oder sonst im persönlichen Gespräch, du musst mehr beten. Kriegst du ein schlechtes Gewissen, manche stumpfen auch ab mit der Zeit, die lassen das über sich ergehen. Und manche geben sich die Mühen, dann es umso besser zu machen und dann hält das vielleicht ein paar Mal. Aber das funktioniert auf Dauer nicht. Unter der Herrschaft des Gesetzes bist du von vornherein verloren. Aber lebst du von der Gnade Jesu, dann darfst du damit rechnen, dass der Geist Gottes dir auch immer wieder Freudigkeit schenkt zum Gebet. Da wird die Ermahnung der Heiligen Schrift, sei nüchtern zum Gebet, zu einer wunderbaren, frohmachenden und segensreichen Verrichtung zur Verherrlichung Gottes in Christus Jesus. Der Gebetsumgang mit dem Herrn Jesus, mit dem Vater im Himmel, wird zu dem Schönsten, was es gibt in deinem und meinem Glaubensleben. Amen. Wir stehen bitte auf. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du willst, dass wir dein Angesicht suchen. Du hast es ja selbst gesagt in deinem Wort, durch David. Herr, ich suche dein Angesicht, denn du hast es gesagt, sucht mein Angesicht. Du freust dich darüber, wenn wir zu dir kommen, mit unserem Dank, mit unserer Anbetung, mit unserem Bitten, im Blick auf eigene oder fremde Not. Ja, du hast deine Freude an uns, deinen Kindern, die wir doch gerecht sind, in Christus Jesus, deinem Lebenssohn. Amen.